Der Ö1-Essay.
Niemand will heutzutage als Antisemit gelten. Am wenigsten die Antisemiten. Das schreibt der Wiener Essayist und Schriftsteller Richard Schubert in seinem neuen Buch. Darin beschäftigt er sich mit Antisemitismus unter dem Deckmantel der Israel-Kritik. In 39 Essays geht Richard Schubert der verschwörungserzählerischen Kraft des Hasses auf Juden und Jüdinnen nach, der vor allem nach dem 7. Oktober 2023 wieder besonders entflammt ist. Auf diesen Hass können sich VertreterInnen der unterschiedlichsten Gruppen verständigen, schreibt Schubert. Egal ob linke Antikapitalistin, rechter Antikommunist, Queerfeministin, Islamist, fanatischer Nationalist, postmoderner Antinationalist, weißer Suprematist oder schwarzer Antirassist. Christian Nickel liest aus Richard Schuberts Buch vom Antisemitismus, der keiner sein will.
Nichts gegen Juden habe man, sagen viele heute. Aber man sei ein entschiedener Gegner des Zionismus. Das war lange Zeit die Losung jener Rechten, die ihren Antisemitismus in bessere Zeiten hinüberretten und die aktuellen Anbiederungen rechter Parteien an Israel nicht mitmachen wollten. Das war aber auch neben dem Schlagwort Kosmopolitismus die antisemitische Chiffre des Stalinismus. Die Israelfeindlichkeit der westlichen Linken seit dem Sechstagekrieg rekurrierte auf den Zionismus. Was konkret artikulieren heute all die jungen Demonstranten weltweit mit ihrem Hass auf den Zionismus? Wollen sie etwa Israel abschaffen? Oder einfach nur Zionisten ermorden? Wozu der neueste Stand abendländischer Philosophie in Gestalt des Trägers des Hannah-Arendt-Preises der Stadt Bremen, Gianni Vattimo, nebst Raketenlieferungen für die Hamas rät, I'd like to shoot those bastard Zionists. Bei genauerem Studium der Materie, das einen weder auf ein allgemein verbindliches zionistisches Manifest noch auf inkrimierende Protokolle zionistischer Weiser stoßen lässt, muss man zu dem Schluss kommen, dass so wie die Juden nur im Fokus des Antisemitismus die Konturen einer einheitlichen Gruppe besitzen, auch der Zionismus nur im Bewusstsein der Antizionisten eine in sich geschlossene Ideologie darstellt. Es gibt und gab mehr zionistische Strömungen als Flüsse im Nahen Osten. Religiöse, säkulare, linke, liberale, rechte, ethnonationalistische, multikulturalistische. Freilich lässt sich Zionismus recht grob als jüdischer Nationalismus charakterisieren, und ein konsequenter Antinationalismus wird unter Ausblendung von Shoah und jüdischer Verfolgungsgeschichte diesen wohl nicht feiern. Doch wo versteckt sich der linke Antinationalismus eigentlich? Und wieso drückt die Linke bei jeder nationalen Selbstfindung ein Auge zu, währenddessen sie es der Jüdischen am liebsten ausdrücken will? Und warum glaubt überhaupt jeder, der sich nicht mit Geschichte beschäftigen will, eine Meinung über Israel haben zu müssen? Und verschont die hunderten Konflikt- und Unterdrückungsszenarien auf dieser Welt mit seiner meinungsfreudigen Ahnungslosigkeit und verdächtigen Entrüstung. Seit dem 7. Oktober zeigt uns die Welt, dass Entpolitisierung doch nicht das größte Übel ist und Humanität vermutlich in der eskapistischen Beschäftigung mit Katzen, Liebe, Musik und Soßenrezepten überwintert. Der neue Antisemitismus aber könnte dadurch gekennzeichnet sein, sich in jenem Granatapfelkern großen Teil des Morgenlandes genauso wenig auszukennen wie sonst wo, dies aber mit donnernder Empörung, tränenreicher Wut und beleidigtem Gerechtigkeits- und wer weiß, welchem beleidigten Empfinden noch. Den Antisemitismus nicht bloß als Rassismus gegen Juden zu verstehen, will keinen Exzeptionalismus behaupten. Er ist strukturell bloß etwas anderes. Allein, dass sich der Antisemit den Juden nicht prinzipiell überlegen fühlt, sondern in ihnen eine allmächtige, amorphe Bedrohung weist darauf hin. Adorno zufolge sei der Antisemitismus das Gerücht über die Juden. Und Sartre meinte, gäbe es keine Juden, müsste der Antisemit sie erfinden. Jeder Rassismus stellt ein Set aus Projektionen dar. Doch sind andere Rassismen stärker als der Antisemitismus an ihre jeweiligen Objekte gebunden. Und obgleich der Rassist Schwarzen, Roma, Südländern projektive Stereotype an die Leiber schmiedet, meint er dabei doch Schwarze, Roma und Südländer, wenngleich nur deren essentialisierte Zerrbilder. Beim modernen Antisemitismus hat sich das Ressentiment von der Konkretion des christlichen Judenhasses zu einer Abstraktion hin verschoben, bei welcher die Juden zur Vergegenständlichung einer Vielzahl völlig disparater Abneigungen und Bedrohungsgefühle avancierten, einer apathischen Verarbeitung unbewältigter Widersprüche, die nichts mit realen Juden zu tun hatten, aber die Juden das abstrakt Jüdische zum Wesen jeglicher störender Widersprüchlichkeit substantialisierten. Hierin liegt einer der Gründe, warum Antisemitismus so schwer verständlich ist und auch die eigene potenzielle Verstrickung in ihn so schwer begreifbar. Das Jüdische ist der konkrete Mantel, den wir über das unsichtbare Gespenst unserer eigenen Dissonanzen und Spaltungen werfen, um diese durch Bespucken oder Verbrennen des Mantels loszuwerden. Ein zentrales Merkmal des Antisemitismus zeigt sich darin, dass Antisemiten Juden, Israelis, als jüdisch markierte oder sich als jüdisch empfindende Menschen für völlig konträre Dinge verachten und ächten. Wenn eine linke Antikapitalistin und ein rechter Antikommunist, wenn eine Queer-Feministin und ein Islamist, wenn ein streng gläubiger Atheist und eine streng gläubige Christin, wenn ein fanatischer Nationalist und eine postmoderne Antinationalistin, wenn weiße Suprematisten und farbige Antirassisten das Verbindende über das Trennende stellen, dann lässt sich nicht schwer erraten, worin ihr Verbindendes bestehen könnte. Antisemitismus hat eine unerhört integrative, ja versöhnende Kraft, und dass er sich bei jedem Antagonismus als Ausweg in die dritte Front bewährt hat, kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Die in die Moderne gestoßenen Menschen misstrauten allem, was sie aus ihrer gewohnten Ordnung riss. Sie litten an Übervorteilung, Ausbeutung und Modernisierung durch den Kapitalismus. Gleichzeitig fürchteten sie Gottlosigkeit und Enteignung durch dessen größten Feind, den Sozialismus. Im Juden konnten beide einander widersprechenden Bedrohungen harmonisch abgewehrt werden. Das Gleiche mit Moderne und Tradition. Man beargwöhnte die zersetzenden Lehren der Intellektuellen und Wissenschaft, gleichzeitig die ungebildeten, verarmten Einwanderer aus dem Osten. Zu wenig und zu viel Tradition. Zu wenig und zu viel Bildung, Atheismus und Hyperreligiosität. Dem Juden ließ sich beides in die Schuhe schieben. Man fühlte sich durch potente Männlichkeit und vitale Libido, welche die moralische Repression in einem niederhielt, ebenso bedroht wie durch Verweichlichung, Effemination, Entmännlichung, zu denen einen das unheroische Leben in Büro, Bank und Fabrik verdammte. Beides ließ sich im Juden verachten. Heute ist es subtiler. Der Antisemitismus, der in Europa zumindest den Kopf einzog, hat sein Traumland gefunden. Nicht nur schuld zu sein an allen Missständen der Moderne, sondern gleichzeitig schuld zu sein an einander diametral entgegengesetzten Missständen, ist eine Erfahrung, über die Juden nicht einmal mehr lachen können und trotzdem lachen. Die Juden sind die Konkretisierung, das Sinnbild jeglicher störender Ambivalenz.
Wir sind ein Volk wie alle anderen Völker auch. Wir haben nicht die Absicht, besser zu sein als die anderen. Als eine der ersten Bedingungen für die Gleichheit fordern wir das Recht, unsere eigenen Schurken zu haben, genauso wie andere Menschen auch. Wladimir Ze'ev Jabotinsky.
Linke Israel-Kritik begann zumeist mit einer elementaren moralischen Dissonanz. Und zu schnell schießt, wer hier schon den Antisemitismus-Vorwurf abfeuert. Das anti-israelische Erweckungserlebnis in wohl jeder linken oder liberalen Biografie kommt aus dem inneren Konflikt, dass die Guten die Bösen sein könnten. Vielen stellte der Umstand, dass auch Israel unschöne Dinge mit seinen Feinden macht und gemacht hat, eine nicht leicht zu bewältigende Aufgabe. Besonders Menschen, die den Holocaust begreifen wollten und in ihrer Abscheu vor dem Antisemitismus die Nähe zum Judentum suchten. Dieser gewiss lehrreichen Fixierung wohnte aber das Missverständnis inne, jener Antisemitismus, der zur industriellen Judenvernichtung führte, hätte die Juden wegen realer jüdischer Eigenschaften gehasst. Die Abkehr vom absolut Bösen konnte nur mit einer Aufwertung der Opfer gelingen. Dazu zählt etwa die Hypostase der Juden zur volkgewordenen Vergeistigung. Der relational hohen Zahl an Intellektuellen und Künstlern unter ihnen schmeichelt man nicht, wenn man alle Juden per askriptiven Generalerlass zu solchen erklärt. Der wahre Kern verdrängte das Fruchtfleisch. Juden wurden posthum von Unglücks- in Glücksbringer der Moderne konvertiert. Zu Imagines von Gewaltverzicht, Weisheit und Nicht-Identität, eines befreiend heimatlosen Antinationalismus und Anti-Essentialismus. Dann kam Israel, dann kam der Sechstagekrieg. Projektionsfiguren lassen sich nur ungern auf Sockel stellen und wenn, dann hoffen sie, um die Fallhöhe zu minimieren, auf möglichst niedrige. Ausgesprochen viele Palästinenser, solidarische, sind konvertierte Philosemiten. Man sollte sparsam mit Unterstellungen sein, aber bei den meisten war der Seitenwechsel von Anfang an vorhersehbar. Sie setzten sich für die Opfer Israels ein, in einer Art ethischer Ehrenrettung der jüdischen Sache selbst. In den hohen moralischen Ansprüchen an die Juden dürfte eine der Ursachen für den Doppelstandard liegen, dem Israel seit seinem Bestehen ausgesetzt ist. Als schuldeten sie uns etwas. Als sei unsere Anteilnahme an ihrem Schicksal ein Kredit mit großzügig niedrigem Zinssatz, den sie ganz und gar nicht zweckgebunden investiert haben. Dieser Paternalismus, dem in den Ländern der nationalsozialistischen Täter bekanntlich eine besondere Funktion und Ausprägung zukam, benahm sich Israel gegenüber so, als wären seine Bürger nur auf Bewährung aus den KZs entlassen worden und stünden, da sie die Beweislast tragen, ob am Antisemitismus nicht doch was dran sei, unter permanenter Beobachtung. Gleich einem Vergewaltigungsopfer, das man wegen des Verdachts beschattet, es schleiche sich nachts im Minirock auf die Fußgängerzone und kokettiere dort herum, womit die Gesellschaft den Vergewaltiger und ihre eigenen heimlichen Vergewaltigungswünsche ins Recht setzt. Den größten Massenmord der Geschichte überlebt zu haben, verpflichtet die Überlebenden zu gar nichts. Die Täter und den Rest der Welt indes zu allem, zumindest dazu, anstatt sich die Asche von Auschwitz aufs Haupt zu streuen, Antisemitismus zu verstehen und dadurch die Einbildung aufzugeben, Kraft progressiver Gesinnung und antifaschistischem Bekenntnis frei zu sein davon. Die Empörung über den Doppelstandard, dass die Opfer der Nazis böse Dinge taten und schlimmer noch, ihre historische Opferrolle dazu missbrauchten, ungehindert Verbrechen an den Arabern zu begehen, könnte den anderen Doppelstandard erklären, nämlich, dass Israels echte und eingebildete Untaten so viel mehr Aufmerksamkeit erhalten als die Verbrechen anderer Staaten und Machthaber. Doch so einfach liegt die Sache nicht. Denn diese Empörung, so authentisch sie auch jeden Tag aufs Neue von gutmeinenden Novizen des politischen Bewusstseins empfunden wird, ist nur zu einem geringen Teil die unmittelbare Reaktion auf israelische Politik, sondern vielmehr ein präfigurierter emotionaler Automatismus, auf den Israel wie ein magnetischer Pol wirkt. Wer aus der unreflektierten Normalität der medialen Vermittlung heraustritt und mit Distanz die westliche Israel-Berichterstattung der letzten 50 Jahre studiert, wird zunächst einmal nur entsetzt sein. Es mag ihm ähnlich gehen wie jedem Menschen, der sich der grotesken Unverhältnismäßigkeit bei der Verurteilung Israels und anderer Staaten durch die UN bewusst wird. Allein im Zeitraum von 2015 bis 2022 hatte die UNO-Generalversammlung 140 israelkritische Resolutionen verabschiedet. Im Vergleich zu 68 weiteren Resolutionen, die die restlichen Staaten betrafen. Nur 4 davon bezogen sich auf den Iran. Zwischen 2000 und 2014 wurden im Kongo 5 Millionen Menschen getötet, Abermillionen zu Flüchtlingen gemacht. Im Schnitt 2 Resolutionen pro Jahr war der UNO-Generalversammlung der Kongo wert. Hingegen wurden 23 pro Jahr zur Verurteilung Israels verabschiedet. Fast 300 im angegebenen Zeitraum. Das lässt sich freilich mit dem Überhang israelfeindlicher Staaten bei den Vereinten Nationen erklären. Aber wie konnten westliche Medien so lange mit ihrer anti-israelischen Voreingenommenheit durchkommen? Der Journalist Samuel J. Hyde hat allein die Israel-Berichterstattung der letzten 2 Jahre unter die Lupe genommen. In den ersten 9 Monaten nach dem 7. Oktober schreibt er auf seinem Blog Beyond Belief, veröffentlichte die New York Times 6.656 Artikel über den Gazakrieg. Im Vergleich dazu gab es 80 Artikel über die von den USA angeführte Schlacht um die Befreiung von Mosul in den 9 Monaten von 2016 bis 2017. 198 Artikel über den Tigray-Krieg in Äthiopien, bei dem innerhalb eines Jahres 600.000 Menschen ums Leben kamen, und 5.434 Artikel während der ersten 13 Jahre des Bürgerkriegs in Syrien. Eine AI-Analyse von Microsoft Copilot ergab, dass weltweit in 9 Monaten zwischen 50.000 und 70.000 Artikel über Gaza geschrieben wurden. Im Vergleich zu 1.000 Artikeln über Mosul im selben Zeitraum. Das Ungleichgewicht wird noch bizarrer, wenn man es geografisch ausweitet. Über Israel berichteten mehr Vollzeitmitarbeiter als über ganz Subsahara-Afrika zusammen. Das aus Dutzenden von Ländern besteht, hunderte von Millionen Menschen umfasst, mehrere Kriege, Hungersnöte, Massenvertreibungen und in einigen Fällen genozidale Gewalt. Man kann nicht ernsthaft mehr über Israel berichten als über einen ganzen Kontinent, ohne das Realitätsempfinden der Leser zu verzerren. Das ist kein Zufall. Der israelisch-palästinensische Konflikt nimmt in der politischen Vorstellung des Westens einen besonderen und unproportionalen Platz ein, der von anderen tödlicheren Konflikten nicht erreicht wird. Und so wird er überbewertet, überdeterminiert, verzerrt und auf einzigartige Weise moralisiert, bis die Beschäftigung damit selbst sowohl zu Aktivismus als auch zu einem Substitut für Verstehen wird. Seit ich lesen kann, war es Usus, israelische Militäraktionen schon in der Headline als Erstschlag erscheinen zu lassen, wiewohl es sich fast immer um Reaktionen auf palästinensische Aggressionen handelte. Die ungefilterte Übernahme von Hamas-Propaganda während des aktuellen Gaza-Kriegs ist bloß die Fortsetzung einer jahrzehntelang gepflogenen Praxis von selektiver Reportage bis zur Verbreitung von Falschmeldungen.
Palästina als Metapher ist stärker und allgegenwärtiger als Palästina selbst. Mahmoud Darwish.
Noch nie waren die Untaten einer Terrororganisation so penibel, stolz und selbstbewusst dokumentiert worden wie die durch die Hamas am 7. Oktober. In keiner Sekunde ihrer Aktionen verspürte sie die Notwendigkeit, ihren Auftrag, so viele Israelis wie möglich zu töten, zu verbergen. Das widerspräche ihrem im Westen völlig unverständlichen Wertesystem, kraft welchem die höchstmögliche Zahl eigener Märtyrer und das größtmögliche dem Feind zugefügte Leid als Erfolgsbilanz öffentlich ausgestellt werden. Nach dem Waffenstillstandsabkommen vom 10. Oktober 2025 gingen hunderte Videos viral, worin die Hamas in Gaza für Ordnung sorgt, wie es ihr der mächtigste Hofnarr der Postfaktizität Donald Trump anerkennend konzidierte. Öffentliche Erschießungen und das serielle Zertrümmern der Schienbeine von Oppositionellen wurden gezeigt. Wie schon die Pogrome des 7. Oktober schmälerten diese barbarischen Akte den Enthusiasmus der Palästina-Solidarität nicht im geringsten. Die Demonstrationen in Europas Städten setzten sich ohne Unterbrechung fort. Man kann der Hamas einiges vorwerfen. Bloß nicht, dass sie nicht wirklich alle Hebel in Bewegung setzte, sich dem Image einer Sympathieträgerin zu widersetzen. Doch nach jedem dieser Befreiungsakte wurden die Palästinenser, von deren verliebten Fans im Westen wie von trunkenen Wespen nur noch lästiger umschwirrt. Denn es ist gar nicht die Hamas, in welche diese meist jungen Menschen vernarrt sind, sondern ihr eigenes Wunschbild eines identitätsstiftenden Widerstands, den man sich von Marginalien wie Hamas und islamischem Dschihad auch nicht vermiesen lassen will. Einem schemenhaften Desiderat gilt ihre Liebe. Federica Matteoni hat es in The Jungle World klar formuliert. Gaza ist für die Pro-Palästina-Bewegung längst kein realer Ort mehr, an dem Menschen leben und sterben, sondern eine Projektionsfläche, ein schwarzes Loch, das Empathie, Frust, Revolutionsfantasien und Promi-Kitsch verschlingt und mit ihnen Realität und Verhältnismäßigkeit.
Christian Nickel hat aus Richard Schuberts Buch vom Antisemitismus, der keiner sein will, gelesen. Erschienen in der Edition Tiamat. Ausgesucht und gestaltet hat diesen Ö1-Essay Natascha Konopitzky. Hier folgen nun Tipps für Ö1-Clubmitglieder und solche, die es noch werden wollen.